Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine Hand wäscht die andere, sagt man. So ist es oft in menschlichen Beziehungen. Man kommt gut miteinander aus, wenn man gegenseitig sich etwas zu geben hat. Wenn Nachbarn sich gegenseitig unterstützen, verstehen sie sich gut. Wenn Geschäftspartner den Eindruck haben, ja, man hilft sich so gegenseitig weiter, dann tut man sich zusammen. Selbst bei Freundschaften gibt es diesen Effekt. Wenn zwei Menschen das Gefühl haben, ja, wir ergänzen uns, wir verstehen uns, wir können uns was geben, wir sind uns sympathisch, dann freuen sie sich an. Und wie ist das bei der Beziehung zu Gott? Auch da ist mein Eindruck, stellen sich viele das so vor, als ob das nach dem Prinzip läuft, eine Hand wäscht die andere. Ich tue etwas für Gott, ich gehe in die Kirche, ich bete, ich spende, ich tue was Gutes und er gibt mir dann was zurück, er schenkt mir Gesundheit, bewahrt mich vor Unfällen, ein Geben und Nehmen. Weit verbreitet dieses Denken. Probleme gibt es nur, wenn man den Eindruck hat, das Geschäft lohnt sich nicht. Ich kriege nicht genug zurück. Gott tut nicht genug für mich. Ich hätte doch eigentlich was Besseres verdient, oder? In der Bibel sieht die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ganz anders aus. Da geht es nicht nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere, sondern da ist die Beziehung zwischen Gott und den Menschen eine höchst ungleiche Beziehung. Zum Beispiel in dem heutigen Predigttext aus 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22 und 1. Mose 9, 12 bis 17, der Abfluss der Geschichte von der Sintflut. Haben die einen oder anderen schon mal gehört. Da lesen wir: So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche an jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt und wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Amen. Soweit der für heute vorgeschlagene Predigttext. Schauen wir uns diesen Text an unter der Überschrift Eine ungleiche Beziehung. Zuerst gucken wir, wie Menschen mit Gott umgehen, dann wie Gott mit Menschen umgeht und schließlich schauen wir uns das Zeichen des Regenbogens an. Das erste also, wie Menschen mit Gott umgehen. Was denken Sie, was denkst du? Ist der Mensch gut oder böse? Ich bin ziemlich sicher, wenn wir eine Umfrage machen würden, dann würden ziemlich viele sagen, naja, okay, viele tun ja Böses nicht, aber irgendwie hat der Mensch doch einen guten Kern. Dieses Denken prägt uns seit der Epoche der Aufklärung, wo man dachte, ja, also der Mensch kann sich immer mehr zum Guten entwickeln. Was lesen wir in der Bibel? Genau das Gegenteil. Hier in unserem Text, 8,21, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also nicht erst irgendwann, sondern von Anfang an. Es gibt einen lateinischen Spruch, hat der eine oder andere vielleicht mal gehört, Homo homini lupus est auf Deutsch. Der Mensch ist für den anderen Menschen ein Wolf. Und wenn wir unsere Welt sehen, muss man nur die Kriege anschauen, da merken wir, ja, an vielen Stellen stimmt das. Aber vielleicht denkt jemand jetzt auch so innerlich, naja, aber kann man das denn so extrem sagen? Böse? Nur böse? Es gibt doch so viele Leute, die Gutes tun. Es gibt Ärzte, die Verwundeten in Krisengebieten helfen. Es gibt Mütter, die tun alles für ihre Kinder. Es gibt Leute, die pflegen Schwerkranke. Ist das denn böse? Schauen wir genau hin, was hier in unserem Text steht. Da steht nicht, dass der Mensch nichts Gutes tun kann. Menschen können sehr wohl Gutes tun. Übrigens, auch Nicht-Christen können Gutes tun. Manchmal können sich Christen sogar von Nicht-Christen eine Scheibe abschneiden. Also nochmal, steht hier nicht, dass der Mensch nur Böses tut. Es steht, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist. Es geht hier also um das Herz. Es geht um die Gedanken. Das, was man sich so im Innersten wünscht. Überlegen Sie mal, überleg du mal, was ist so der größte Traum meines Lebens? Wenn das, dann wäre ich richtig glücklich. Da sagt der eine, ich will wieder richtig gesund sein. Sagt der andere, ach, ich will richtig glücklich sein. Ich will was auch immer. Ja, ist das denn böse, kann man fragen? Natürlich ist es nichts Schlimmes, gesund zu sein oder glücklich zu sein, sich das zu wünschen, auch darum zu beten. Aber die Frage ist, wie wichtig ist mir das? Was ist der größte Wunsch meines Lebens? Dass es mir gut geht? Oder ist Gott, ist Jesus das Wichtigste in meinem Leben? Böse sein, im biblischen Sinne, muss nicht heißen, dass man straffällig wird oder jemandem irgendwas Schlimmes zufügt. Böse sein fängt da an, wo ich mich um mich selber drehe. Wo mir meine Interessen, mein Leben, mein Wohlergehen am wichtigsten ist. Wo ich selbst bestimmen möchte, was ich mit meinem Leben mache. Und wo ich vielleicht sogar noch denke, ich bin besser als andere. Das kann äußerlich sogar sehr sozial aussehen. Da kann einer viel Gutes tun und innerlich stolz sein. Was bin ich doch toll. Und die anderen sagen, du bist aber ein guter Mensch. Ach, das geht runter. Aber in seinen Gedanken ist dieser Mensch ganz genauso egoistisch wie andere. Vor einigen Jahren wurde ein schon älteres Buch neu aufgelegt, das beschreibt das. Der Titel dieses Buches, Die hilflosen Helfer. Da hat ein Psychologe beschrieben, wie Menschen, die in helfenden Berufen tätig sind, ihre Arbeit für ihre eigene Selbstbestätigung brauchen. Sie helfen anderen, um anerkannt zu sein, um das Gefühl zu haben, ich bin gut. Dann können sie äußerlich tatsächlich viel Gutes tun, ja. Aber in den Gedanken sind sie genauso ich-bezogen wie andere. Nur ein Beispiel. Es können auch andere Dinge sein. Es kann sein, dass jemand viel Gutes tut nach außen hin, aber in seiner Familie ein Tyrann ist. Oder sonst ein dunkles Geheimnis hat. Man erschreckt ja manchmal, was manchmal rauskommt auch. Ich lasse mal ein Buch mit dem Titel Rocky, der Mann mit der Maske. Es erzählt die Geschichte von einem Mann, der Rocky genannt wurde, mit Udo Lindenberg und Helen Schneider Rockkonzerte veranstaltet hat. Und wie er als ein Mensch innerlich kaputt war und er wurde dann Christ und begann ein neues Leben. Was mich an dem Buch aber mindestens so beschäftigt hat wie die Geschichte von Rocky, ist das, was er über andere Menschen berichtet. Da wird erzählt, wie Rocky früher ein Doppelleben führte. Tagsüber arbeitete er als Krankenpfleger und nachts ging er in einen prominenten Club in die homosexuelle Bar Comeback. Und dann steht da, dass er kein Einzelfall ist. Ich zitiere ein paar Zeilen aus diesem Buch. Da heißt es, viele Krankenschwestern, männliche und weibliche Erzieher, kompensieren ihr tägliches Engagement in solchen Lokalen. Das sich hergeben aus eigener Kraft führt zu einer großen Leere, die ausgefüllt werden muss. So bleibt es nicht aus, dass Rocky alte Bekannte trifft. Leitende Angestellte verschiedener christlicher Einrichtungen lassen sich im Comeback von ihm bedienen. Was sich tagsüber fromm und streng gebärdet, wirft nachts diese Bürde ab. Ihn ekelt. Soweit aus diesem Buch. Ja, der Mensch kann eklig sein. Er kann viel Gutes tun, sehr sozial wirken, aber das Böse ist immer noch da. Und wir können nur erschrecken vor den Abgründen, die sich in uns auftun. Ich sage sehr bewusst in uns und meine damit auch mich selbst. Es nützt nichts, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ja die, wenn die mal anders wären, ja dann wäre die Welt besser. Schauen wir doch zuerst auf uns selbst. Ich bin ja auch nicht besser in meinem Herzen. Auch wenn ich mir vielleicht äußerlich nicht viel habe zu Schulden kommen lassen, auch mein Herz ist eine Mördergrube. Und weil wir so sind, wie wir sind, haben wir alle, wir haben es in der Lesung gehört, den Tod verdient, nichts anderes. Wenn es nach meinem Leben gehen müsste, müsste ich auf der Stelle tot umfallen. Die Autorin Nicole Vollkommer schreibt, ich bin in Nigeria aufgewachsen. Anstelle der afrikanischen Idylle, auf die sich meine Eltern gefreut hatten, landeten sie zwischen den Fronten des Biafra-Krieges, einer der blutigsten Bürgerkriege in der Geschichte Afrikas. Der Gestank der Verwesung lag in der Luft. Die Leichen stapelten sich. Meine Mutter sagte einmal zu uns Mädchen, vergesst nie, was draußen passiert, steckt in jedem von uns drin. Wir sind zu allem fähig. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist nicht nur ein moralisches Vergehen, da mal geklaut, da mal gelogen oder sowas, kommt auch vor. Sünde meint zuerst, dass der Mensch um sich selbst kreist und das Ziel seines Lebens, wie Gott ihn gedacht hat, verfehlt. Ja, so gehen Menschen mit Gott um. Lassen ihn links liegen, gehen lieber den eigenen Weg und ist unter bestimmten Bedingungen auch zu bösen Taten bereit. Und das gilt auch für fromme Leute. Wir haben den Noah in unserem Predigtext. Er war ohne Tadel, heißt es ein paar Kapitel weiter vorne. Und so wurde er und seine Familie als Einzige gerettet in der Sintflut. Aber trotzdem steht hier, das menschliche Herz ist böse. Und zwar jedes, auch das von Noah. Also auch der frommen Leute, auch das des Pfarrers, auch das der Kirchenbesucher. So ist der Mensch. Ja, so gehen wir mit Gott um. Nun ein zweites. Wie Gott mit Menschen umgeht. Wenn Gott nach dem Prinzip vorgehen würde, eine Hand wäscht die andere, dann müsste er sagen, okay, Experiment gescheitert, komm alle in die Hölle. Bring mir nichts als Ärger, weg damit. Aber so ist Gott nicht. Er hat die Geschichte der Menschheit nicht beendet. Er hat den Menschen ja gemacht, er hat sie, er hat dich gemacht, er hat mich gemacht. Und er hat uns so sehr lieb. Und darum erhält er uns am Leben. Jeder Tag. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde ist ein Zeichen seiner Gnade und seiner Liebe. Ist uns das bewusst? Und dass es nach jeder Nacht wieder Tag wird, ist ein Geschenk Gottes. Leute, die älter werden, erzählen mir das öfter. Sie sagen, ich bin froh, dass ich noch aufstehen kann morgens. Und Gott hat es so geordnet. Lesen wir in unserem Text, Vers 22, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören werden. Das sind die guten Ordnungen Gottes, mit der er seine Welt erhält. Und wir brauchen alle diese Dinge. Jetzt hat es diese Woche mal ein bisschen geregnet, ich bin sicher, es wurde wieder ganz viel gemeckert, immer Regen. Aber wir brauchen den Regen. Wir brauchen auch Tag und Nacht. Wir brauchen die Jahreszeiten, Sommer und Winter, Frost und Hitze. Wer sich ein bisschen mit den Zusammenhängen der Natur beschäftigt, kann nur staunen, wie Gott das alles so wunderbar geordnet hat. Und diese Ordnung Gottes sind sein Geschenk. So geht Gott mit uns Menschen um. Obwohl wir so sind, wie wir sind, zeigt er uns dadurch seine Liebe. Und Gott steht zu seinen Ordnungen. Sagt er hier eindeutig, sie werden bleiben, solange die Erde steht. Die Erde wird nicht für immer bestehen. Eines Tages kommt Jesus wieder, dann gibt es eine neue Erde. Dann wird diese Erde untergehen. Aber solange sie besteht, bleibt das. Und das bedeutet jetzt positiv, es wird den Menschen nicht gelingen, die Erde zu zerstören. Wir hören heute viel vom Klimawandel und dass wir die Erde kaputt machen. Ja, und es ist auch gut und richtig, dass wir verantwortungsvoll mit Gottes Schöpfung umgehen. Er hat es uns nicht gegeben, damit wir sie kaputt machen. Und wenn wir sie zerstören, haben wir die Folgen, völlig klar. Und darum sollten wir auch überlegen, wie wir unsere Welt möglichst wenig belasten. Da ist jeder gefragt. Auch wir als Gemeinde. Darum verwenden wir zum Beispiel beim Mittagessen keine Pappteller, sondern spülen lieber. Völlig klar. Aber trotzdem, die Erde wird mitsamt ihrer Ordnungen bleiben, bis Gott ihr eines Tages ein Ende setzen wird. Es bleibt dabei, dass es Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben wird, solange die Erde steht. Und so können wir schon in den ganz alltäglichen Dingen Gottes Liebe erkennen. Wenn morgens die Sonne aufgeht, können wir Gott danken. Wenn es abends dunkel wird, können wir Gott danken. Wenn es warm wird, können wir Gott danken. Wenn es kalt wird, können wir Gott danken. Wir können die Liste eine Weile fortsetzen. Immer wieder staunen, wie Gott das alles gemacht hat. Dass er uns nicht mehr zerstört, wie bei der Sintflut, die ganze Erde, sondern uns erhält. Und am deutlichsten wird die Liebe Gottes in Jesus Christus. Da geht Gott noch einen Schritt weiter. Da erhält er nicht nur das Leben auf dieser Erde, da erhält er auch das Leben in Ewigkeit. Paradise, haben wir es am Anfang gehört. Jesus, er hat alle Bosheit, alles, was in ihrem, deinem, meinem Herzen ist, hat er am Kreuz getragen. Alles auf seine Kappe genommen. Und darum müssen alle, die Jesus vertrauen, nicht mehr die Folgen ihrer Bosheit tragen. Sie müssen nicht mehr für ewig sterben und leiden. Sie sind gerettet. Und die Geschichte von Noah und seiner Arche ist ein schönes Bild dafür. Wir lesen am Anfang unseres Predigtextes, dass Noah mit seiner Familie und den Tieren die Arche verlässt. Die Arche hatte sie vor der Sintflut gerettet. Und so ist Jesus auch sozusagen eine Arche. So wie die Arche bei Noah vor der Sintflut rettet, so rettet Jesus vor der Flut des ewigen Todes. Alle, die sich ihm anvertrauen. Und da gibt es einen Unterschied zwischen der Arche Noah und Jesus. Bei der Arche Noah durften neben den Tieren nur Noah und seine Familie mit rein. Bei Jesus darf jeder kommen. Jeder darf glauben, darf sich retten lassen von ihm. So groß ist die Liebe Gottes. Wir haben es in der Begrüßung gehört, am Freitag war Reformationstag. Und das ist das Thema der Reformation. Das macht die evangelische Kirche aus, dieses immer wieder neu zu hören und zu glauben, ja, Jesus, er ist für mich gestorben, ich muss keine Angst haben vor dem Gericht durch ihn, nicht weil ich so gut bin, nicht weil ich irgendwelche Punkte sammle im Himmel, sondern weil er alles für mich getan hat. Das ist Reformation. Und das passt auch zu dem Theaterstück der Maxi-Kids. Dieses Rot, dass er sein Blut für mich vergossen hat. Das Golden, das ewige Leben. Das Weiß, dass ich ein reines Herz bekomme durch ihn. Und so lädt Jesus ein. Lädt sie ein, lädt dich ein, neu an ihn zu glauben. Denn er zwingt sich uns nicht auf. Keiner muss ewiges Leben haben. Jeder ist frei, auch in die Verlorenheit zu gehen, auch für immer. Aber wir dürfen sagen, ja, Jesus, ich will neu mit dir leben. Du sollst die Nummer eins sein für mich. Und Noah ist uns ein schönes Beispiel dafür. Schauen wir, was hier passiert. Als er wieder festen Boden in den Füßen hatte, was macht er als erstes? Er hätte sagen können, ach, wunderbar, lass uns erstmal was essen oder so. Nein, das Erste, er baut ein Altar und feiert Gottesdienst. Was für ein Beispiel. Er setzt Prioritäten. Nicht, dass er nicht irgendwann was gegessen hätte, aber er sagt, zuerst ist Gott dran. Das ist das Wichtigste. Und so können wir wie Noah uns retten lassen von Jesus. Und dann gehören wir zu ihm für immer. Wir hören hier, dass Gott mit Noah einen Bund geschlossen hat. Den Noah-Bund. Und so hat er auch mit Jesus einen Bund geschlossen. In der Bibel heißt dieser Bund der neue Bund. Wird auch im Alten Testament schon angekündigt, Jeremia 31 zum Beispiel. Der neue Bund durch Jesus Christus. Und alle, die zu Jesus gehören, sind dabei. Also die Beziehung zu Gott in den Menschen, eine höchst ungleiche Beziehung. Der Mensch wendet sich ab, geht eigene Wege und Gott liebt die Menschen trotzdem. Und es geht eben nicht nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Man könnte es abwandeln und sagen, bei Gott in den Menschen, da wäscht die Hand Gottes den Menschen. Er wäscht mich sozusagen sauber, nochmal weiß, reines Herz. Er wäscht mein Herz, allen Schmutz, alle Bosheit, alles, was verkehrt gelaufen ist, kann seine Liebe sozusagen wegwaschen. Ist das nicht schön? Und noch kurz ein drittes, wie Gott ein Zeichen setzt. Gott gibt den Menschen, hier Noah und der Familie, noch ein bisschen Anschauungsunterricht. Er gibt ihnen das Zeichen des Regenbogens, lesen wir hier Kapitel 9, 13 bis 17. Der Regenbogen also ein Zeichen dieses Bundes. Also wenn wir einen Regenbogen sehen, kann uns das erinnern, Gott ist gnädig und erhält seine Erde. Übrigens passt das auch sehr gut zu dem Bild vom Waschen. Wann erscheint der Regenbogen? Wenn es gleichzeitig regnet und die Sonne scheint. Übertragen wir das? Die Sonne steht für das Licht der Liebe und der Regen dafür, dass alle Schuld weggewaschen wird. Übrigens kommt der Regenbogen in der Bibel noch in einer anderen Stelle vor, und zwar in Hesekiel 1, Vers 28. Da heißt es, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Also der Regenbogen, ein schönes Zeichen für die Größe und die Liebe Gottes. Nun ist das mit dem Regenbogen heute ja etwas schwierig als Zeichen. Heute steht er meistens für etwas anderes, für die Schulenbewegung oder die LGBTQ-Bewegung. Also, tut mir leid, müssen wir so eindeutig sagen, für etwas, was dem Menschenbild der Bibel widerspricht. Denn in der Bibel steht eindeutig, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und die Ehe ist eine Ehe zwischen Mann und Frau. Hier wird also ein biblisches Symbol in sein Gegenteil verkehrt. Was sollen wir tun? Ich denke, wir sollten uns den Regenbogen nicht wegnehmen lassen und sagen, er steht weiter für die Größe und die Liebe Gottes. Und ich freue mich immer, wenn ich einen Regenbogen sehe, sage ich meiner Frau immer, komm, guck mal, Regenbogen, denk daran, Gott ist treu. Und er lässt uns nicht im Stich. Und so ist der Regenbogen auch ein Hoffnungszeichen für die ganze Erde. Trotz aller Zerstörungen, trotz aller Kriege, trotz allem, was drunter und drüber geht, Gott erhält seine Erde bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt und er allem ein Ende setzt. Und dann wird er eine neue Erde schaffen, wo es kein Leiden, kein Schmerz, kein Tod, alles das, was uns heute belastet, nicht mehr geben wird. Auch keine Probleme durch Klimawandel mehr. Was für eine Hoffnung. Und so ist der Regenbogen ein Zeichen für die Liebe Gottes, die wir nicht verdient haben. Wie gut, dass Gott nicht nach dem Prinzip vorgeht, eine Hand wäscht die andere. Lasst uns beten. Herr, wir haben deine Liebe nicht verdient, aber du schenkst uns so viel. Hilf, dass wir uns neu an deiner Liebe freuen können und an dich glauben können. Amen.
Danke, allmächtiger Vater, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Und im Namen Jesu bitten wir dich, erhöre unsere Gebete. Was uns sonst noch bewegt, wollen wir nun in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.